Guten Morgen miteinander. Schön, so viele Leute heute da gesehen. So viel Lachen. Wir sind, wie Priska gesagt hat, in der Serie Ephesus-Brief. Ephesus-Geschichte von Ephesus in Apostelgeschichte, Kapitel 18. Und 19. Das hat der Lukas geschrieben über, was Paulus hat in dieser Zeit gemacht. Das ist ein Kapitel über Ephesus. Sehr kurz, obwohl das ist seine längste Reise gesehen. Das ist der Highlight für seine Missionreise überhaupt ist im Leben von Paulus. Ephesus ist der einzige Ort, wo er durfte länger bleiben und viel Frucht bringen. Das ist die einzigartige Geschichte in dem ganzen Apostelbrief. Aber Lukas war nicht dabei. Er konnte nicht in dem Reise mit Paulus gehen. Wir wissen, Kapitel 17 ist Lukas dabei. Und wo Lukas selber dabei ist, schreibt er etwas länger, weil er es selber erlebt. Und wo er selber nicht dabei war, macht er etwas kurz. Fragt den Paulus, was hast du denn da erlebt? Und der Paulus erklärt alles. Ist gut, ein Kapitel. Aber es ist so viel in dieser Zeit passiert. Wir haben diese Geschichte erwählt als Pastor. Wir haben gesagt, wir würden gerne über Ephesus reden. Weil das, was in Ephesus damals passiert ist, die Kultur, der Lebensstil, die Mentalität der Leute, auch die Richtung des Landes, die Kultur des Landes, waren sehr intellektuelle Menschen. Sie hatten die grösste Bibliothek in Asien. Die grösste Bibliothek waren hochgebildete Menschen. Und eigentlich kann man sagen, es war damalige Schweiz. Mega bekannt, mega schön. Alle Touristen wollten in diesem Ort gehen. Jährlich haben Tausende, wenn nicht Millionen Touristen gehabt. Es war so ein bekannter Ort. Wenn ich im Iran würde predigen oder dieser Predigtserie, muss ich sagen, das passt nicht mega zu Iran. Das spricht nicht von unserer Kultur. Vielleicht bei uns wäre mehr Jerusalem als Beispiel. Aber Ephesus ist der beste Vergleich von der Schweiz. Auch in ihrem moralischen Leben. Nicht, dass wir schlechte Moral haben im Vergleich von Ephesus. Die Schweiz macht mega gut, muss ich sagen. Aber ich befruchte, wir laufen nicht in eine positive Richtung. Auch mit dem Thema Ehe für alle und Entscheidungen, die wir in der Zukunft treffen, amoralisch und biblische Gesetze werden hinterfragt. Und wir stehen vor kritischen Zeiten, kritischen Entscheidungen, auch für uns Pastoren, wo wir uns entscheiden, was machen wir? Worüber reden wir in der Gottesdienst? Und wie halten wir uns im Gottesdienst bei gewissen schwierigen Themen? Es ist nicht einfach, aber es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, es wird nicht das letzte Mal sein, bis Jesus kommt. Damals waren es schwierige Entscheidungen, heute wir stehen wir auch bei schwierigen Entscheidungen, die für mich tragisch sind. Aber es spricht von, was Gott hat in diesem Ort gemacht hat. Es spricht von Hoffnung. Es spricht von Vertrauen. Dass Gott macht etwas Grosses. Und wenn er vor 2000 Jahren so etwas Grosses in Ephesus gemacht hat, glaub mir, er wird das Gleiche auch heute machen. In der Schweiz. In der Kreuzpunkt. Und wir werden jetzt mehr von dem hören. So, Paulus ist nach Ephesus gegangen. Das ist nicht sein erstes Mal. In Kapitel 17, Apostelbrief, wir lesen, dass er kurz in Ephesus gesehen. Er ist in eine Synagoge reingegangen, hat angefangen zu predigen. Haben sie ihm gesagt, kannst du bitte länger bleiben? Und er sagt, nein, es tut mir leid, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt muss ich geschwind nach Jerusalem, aber ich komme wieder. Wir wissen nicht, was genau passiert ist, wieso hat er müssen wieder zurück nach Jerusalem. Gut, er ist zurück nach Jerusalem und er hat sich entschieden, er kommt zurück nach Ephesus. Er kommt zurück. Das Erste, was er macht, er geht in eine Synagoge. Synagogen sind Chile von den Juden gewesen. Ort, wo Juden sich gesammelt haben. Und das Erste, was er macht, geht in eine Synagoge, geht predigen. Lustigerweise, wenn Jesus ist auf die Erde kam, das Erste, was er gemacht hat, seine erste Botschaft, seine erste Predigt ist in der Synagoge gewesen. Wieso? Wieso gehen alle erst in die Synagoge? Hat Jesus ihnen gesagt, erst gehen in die Synagoge und dann auf die Straße. Nein, das hat er nicht gesagt. Vielleicht man denkt, weißt du wieso? Weil, ich meine, das ist eine religiöse Botschaft, die sind religiöse Menschen und da hat die höchste Chance. Gell? Auf die Straße sind nicht alle Religion. Aber die Menschen, die sind religiös und sie beschäftigen sich mit dem Thema und Jesus kommt mit dem Religion, mit dem Thema. So, sehr wahrscheinlich werden sie das annehmen. Aber von der Geschichte, wir wissen, das ist nicht wahr. Jesus wurde oft enttäuscht und er hat nicht ein Sabbat in der Synagoge predigen, nicht eine. Der Paulus hat auch nicht mehr Erfolg gehabt. Von meinem Wissen her, Paulus geht in verschiedene Orte, verschiedene Synagogen. In allen Neuen Testament, wir lesen nur einmal, und das ist ein Epheserbrief, bei den Epheser, dass Menschen haben ihn angenommen in der Synagoge. Sonst nie in dem Neuen Testament mehr gesehen, dass er auf einer Synagoge predigen und sie nehmen ihn an. Sie tun ihm immer ausjagen von der Synagoge. Er trifft Widerstand, Bedrohung und schlechten Umgang von Menschen. Kann man die erste Slide haben? Das ist von Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 8, die sagt, und er ging in die Synagogen und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. So, er geht in die Synagoge und 3 Monate lang, das haben wir nie gehabt. Nie. Das hat er 3 Monate lang in einem Ort über Jesus, über sein Reich predigen. Im Thessaloniki, er durfte 3 Mal im Synagoge reden. 3 Sabbat. Schon an der 3. Sabbat haben sie gefunden, nein, das wollen wir nicht mehr hören. Danke, ciao. Aber da kommen und sagen, komm, erzähl uns 3 Monate lang. Das ist mindestens 13 Sabbat. Mindestens. So hat jeden Sabbat, jeden Samstag reden. Aber nicht nur am Sabbat, sondern auch unter der Woche hätte er mit ihnen reden. Und was heisst das denn? Nächster Slide, bitte. Er hat Gespräche geführt. Er hat Dialog, Diagon hat geheissen auf Griechisch. Er hat Dialog geführt. Er hat mit ihnen Gespräche geführt, um sie zu überzeugen. Ich habe das griechische Wort geschaut. Und das kommt von Englisch Perseverance, Pursuing. Das gleiche Wort auf Englisch. Und das heißt. Da ist nochmal ein anderer Prediger. Super, macht nicht. Alles gut. Ich habe gedacht, jemand weiß Griechisch da und würde mir helfen bei dem. Genau, es ist das Wort Persuasion, was heißt, der Paulus hat alles geben, was er hätte. Braucht ihr Hilfe kurz? Das ist alles gut. Also, das Wort ist, Paulus hat alles gegeben, was er hätte. Er versucht, sie zu überzeugen. Er hat all sein Wissen ihr gegeben. Wir wissen alle, er war ein Pharisäer. Er hat die besten Schuhe besucht als Kind, als Teenager. Er hat ein höchstes Studium gehabt. Er hat das Alte Testament auswendig in- und aussen kennt. Er konnte das Alte Testament auswendig sprechen. Das haben sie auch eigentlich müssen. Von daher, er hat alles gewusst. Was hat er gemacht? Er ist zu der Juden gegangen und gesagt, hey, habt ihr mal Psalm 22 gelesen? Sagen ja klar, das lesen wir jeden Samstag. Das gehört zu den 5 Psalmen, die wir lesen. Wisst ihr, Psalm 22 redet von Jesus, dass er wird kommen, der Messiah, und er wird vor unseren Sünden sterben? Nein, das geht um Israel. Das hat nichts zu tun mit dem Messiah. Doch, das geht um Messiah. Wieso? Lesen wir Jesaja 61. Es ist das Gleiche. Und dann lesen wir diese Bibelstelle. Und er hat das Alte Testament mit diesen Juden geschaut. Und er hat Dialog, Debatte, Diskussion für 3 Monate lang. Er hat alles gegeben, was er hatte. Über Reich Gottes sie überzeugen. Aber Reich Gottes, eigentlich sind auf das gewartet. Die Menschen, die im Synagoge waren, sie haben auf Messiah gewartet. Deswegen kommt erst Jesus und geht im Synagoge. Weil sie haben auf ihn gewartet. Sehnsuchtlich. Auf das Reich Gottes. Sie haben das predigt. Sie haben für das betet. Sie haben darüber geredet. Und dann kommt Paulus und sagt, hey, das, was ihr wartet, worüber ihr redet, der ist tatsächlich auf die Erde. Reich Gottes ist auf die Erde, Messiah ist gekommen, Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden und sein Reich ist jetzt da unter uns. Was heißt sein Reich? Das heißt, Gott wirkt auf die Erde. Gottes Wirken auf die Erde mit uns hat angefangen. 3 Monate lang. Das, was ihr darüber redet. Und Jesus wird wieder zurückkommen und er wird uns verurteilen. Und es gibt eine Gerechenschaft, wo wir werden vor ihm stehen und zurückgehen. 3 Monate lang. Reich Gottes hat er predigt. Das Thema. Wer von euch wartet auf eine Nachricht von Gott? Ich auch. Wer von euch betet für etwas, eine Antwort, eine Lösung, einfach eine Stimme von Gott und dann kommt etwas. Manchmal ist es gut, manchmal akzeptiere ich mal, wie das passt. Aber da steht geschrieben, nachher in Vers 9, wenn wir geschwind lesen können, da aber endlich sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg von den Menschen verleumdeten. Ich würde gerne kurz bei diesem Vers bleiben. Manchmal fragt Gott nach Lösungen, nach Antwort. Und dann kommt er und gibt uns Antwort, aber es ist nicht die Antwort, die wir gerne hören. Überhaupt nicht. Es tut weh. Oder vielleicht, es ist eine Antwort, aber es passt meinem Weg nicht. Und in der letzten Zeit selber lebe ich das, in meinem persönlichen Leben. Gott gibt Antwort, die das ist nicht das, was ich an mir gewünscht habe, wo ich darüber betet. Und extrem schwierig. Was macht man mit dem? Ich frage nochmal etwas anderes, was nicht um dich persönlich geht, aber es geht um Kirche. In der letzten Zeit als Pastoren und Gemeindeleitung, wir haben immer wieder predigt, dass hey, in unserer Gemeinde, in Kreuzpunkt, wir wollen sehen, dass Menschen in der Kirche kommen, sich bekehren. In der Kleingruppe kommen, sich bekehren. In den Gesprächen mit uns sich bekehren. Dass Menschen Jesus dürfen kennenlernen und ihr Leben Jesus geben. Wir haben über das Thema geredet, dass wir Menschen sehen wollen, die Befreiung mit Gott erleben. Befreiung von ihrer Vergangenheit. Befreiung vom Sund. Befreiung vom Schmerzen. Befreiung von Verletzungen. Befreiung von das, was sie hart macht. Wir haben darüber geredet, dass diese Menschen auch ihre Bestimmung, ihre Identität, ihre Begabung in Gott finden. Wissen, was sagt er über mich? Wer bin ich in seinen Augen? Was für Gaben hat er mir gegeben? Was sagt er über mein Leben, über meine Zukunft? Und schlussendlich, wir wollen sehen, wie Menschen einen Unterschied machen. Mit ihrer Familie, mit ihren Kindern daheim, beim Arbeiten, in der Schule, auf der Straße, mit Freunden, Freundinnen, überall, wo sie sind. Wie sie sind bekehrt und sind befreit und sie haben ihre Begabung, ihre Bestimmung entdeckt und dann können einen Unterschied machen. Darüber haben wir geredet und wir reden auch in der nächsten Zeit viel darüber. Was macht das mit euch? Ganz, ganz ehrlich. Also ihr müsst keine Hand haben oder nicht. Für dich. Wer von euch sagt, Oh, das habe ich jetzt so oft gehört, jetzt würde ich das nicht mehr hören, danke. Weißt du was, das ist so oft gesagt worden, aber ich habe nicht erlebt. Ich bin seit 10 Jahren in der Kirche, oder 5 Jahren, oder 20 oder 30 Jahren. Und weißt du, die Worte, das tönt gut, das tönt schön, Bekehrung, Befreiung, Begabung, Bewegung, awesome, aber ja. Du, haben wir so oft gehört. Schön, aber es macht nicht. Oder vielleicht bist du da und sagst, ja, es klingt gut, es klingt spannend. Geht, macht, ihr Pastoren oder diejenigen, die wollen. Super, wir werden klatschen, wir werden schauen, wir sind dabei. Wir werden euch ermutigen auf dem Weg. Oder vielleicht bist du da und sagst, weißt du was, ja, ich werde auch sehen, wie Menschen sich bekehren. Ich werde auch sehen, wie Menschen werden befreit. Von alles, was sie hinterlässt, was sie zurücknimmt. Ich werde auch sehen, wie Menschen ihre Identität in Jesus finden. Und von innen aus natürlich einen Unterschied machen. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich bin noch nicht selber in dem Weg. Ich bin selber am Wachsen. Ich auch. Ich auch. Immer wieder. Aber vielleicht hast du Leute in deiner Familie, Verwandte, Freunde, wo du sagst, ich will das sehen bei ihr. Mehr und mehr. Und ich bin dabei. Ich will mitkommen. Diese Leute haben ihre Herzen verschlossen. Ich habe einen nächsten Slide haben vom Epheser 4,18. Sagt ihr, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Tatsächlich, das Wort verschlossen auf Griechisch heißt, wenn Venen in deinem Herz sich verschlossen haben, sind verstockt. Sind nur offen, Venen im Herz. Bei jedem von uns kann passieren, dass wir unser Herz verschließen. Bei jedem von uns, bei mir ist auch passiert, oft so. Die Frage ist, welche Sachen verursacht, dass wir unser Herz schließen? Darf ich ein paar Sachen, ich hoffe, ihr seht es alle. Wenn ich kurz seht ihr da etwas? Okay. Das Erste, was wir hier lesen, die sind hartnäckig. Stubborn. Die nicht wollen mehr hören. 3 Monate lang. Ich meine, es gibt niemand fähiger als Paulus. Niemand fähiger als Paulus. Vielleicht auch nicht Jesus. Der konnte mit ihnen darüber reden. Und sie überzeugen. Aber sie nicht können wollen. Es gibt gestern bei dem, wir hatten Lobpreisabend in der Gottesdienst, ein genialer Abend, gesegneter Abend, einfach wunderbar mit gemeinsamen Gott loben, preisen, genial. Aber ist eine in der Kirche gekommen, er ist nicht gläubig. Und dann nach dem Lobpreisabend kann ich mit ihm ein bisschen austauschen und ich habe ihn gefragt, hey, wann hast du dein Leben Jesus gegeben? Wie ist bei dir passiert? Und er sagt, oh, ich kann noch nicht. Ich bin erst am Schauen. Und ich habe ihn gefragt, was hindert. Er hat ein bisschen von seinem Leben erzählt, von seiner Frau, sie ist gläubig. In dem Gespräch sage ich eben, was hindert dich, um diesen Schritt zu machen? Was fehlt bei dir? Und er sagt, das Intellektuelle. Danke. Rationalität. Merci. Das fehlt bei mir. Weißt, es ist einfach da. Gott sagt etwas. Ja, aber kann ich das nicht verstehen? Ich kann nicht nachvollziehen. Ich kann nicht einordnen. Es ist gut. In meinem Herz kann ich akzeptieren, aber da geht nicht rein. Ich habe noch Fragen. Kannst du es erklären? Oder auch bei dem Kirchenthema. Ja, aber wie würdet ihr denn machen? Wie geht es mit Strukturen? Wie geht es mit dem System? Wie geht es mit der Predigt? Wie geht es mit dem Thema? Es gibt so viel Unklarheit, wo wir nicht verstehen. Das hindert uns. Und das kann unser Herz verschließen. Oder uns dazu führen, dass wir unser Herz schließen. Zweifel und Unglaube. Das ist ein anderes Thema, Zweifel und Unglaube. Ja, wenn ihr nicht zu sich kommt. Zweifel an Gottes Wort. Ich weiß es nicht, ob ich darüber reden darf, aber ich sage es euch. Vielleicht sage ich doch nicht. Ich habe über meine Ehe mit Gott viel gekämpft und in der letzten Zeit extrem gekämpft. Und all diese Fragen habe ich Gott gegeben, plus Enttäuschungen. Das hat mein Herz geschlossen und intellektuell habe ich nicht verstehen, nicht wollen aufgeben. Dann eine Nacht um 12 Uhr läutet die Familie von Amerika an. Bei ihr war es halt am Morgen, bei mir war es Nacht. Und haben sie gefunden, hey, da brauchen wir jemanden unbedingt mit dir reden. Ja, um was es geht, guys. Es ist Nacht. Sie waren im Gebet und Gott hat ihr gesagt, betet für Brina. Dann haben sie angefangen, für mich zu beten. Sie haben über nichts gewusst. Und eine hat gesagt, Brina, mir gesagt, Gott gibt dir zwei Papiere. Eine ist der erste und eine ist der letzte Papier. Und das haben sie nicht wollen hören. Eine ist Ehevertrag und zweite ist Scheidung. Und beides kommt von Gott. Sie haben nichts gewusst von meinem Leben. Und ich weiß, bis um 4 Uhr am Morgen habe ich gebrüllt und geschreit und gesagt, das will ich nicht. Ich will nicht den zweiten. Die erste hast du mir gegeben. Das werde ich nicht. Den zweiten werde ich nicht. Und dann haben sie weitergeredet, was Gott in dem sagt und was von Gott kommt. Und ich habe lange mit dem Thema gekämpft. Ich weiß, dass bei dir vielleicht ist schon etwas anderes. Aber jeder von uns hat Sachen im Leben, wo Gott etwas sagt und wir können einfach nicht mit dem klarkommen. Einfach nicht akzeptieren. Vielleicht sind eben Enttäuschungen oder schlechte Erfahrungen, Verletzungen und Schmerzen, die unser Herz hart macht. Mit einem Kollegen von mir habe ich über Jesus geredet und seine Mutter ist sehr, sehr streng katholisch. Und ich sage, hey, wieso gibst du dein Leben nicht Jesus? Und er sagt, weißt, ich habe so schlechte Erfahrungen daheim gemacht mit dem Thema. Es ist so, so streng, die Gott von Christentum, ich will nichts von dem zu tun haben. Und ich sage, das ist nicht Gott. Er ist nicht so. Aber die schlechten Erfahrungen, die Verletzungen, haben das Herz verschlossen. Die Enttäuschungen, die Verletzungen, die Schmerzen, und schlussendlich gesund. Sag mir, Christ sind in Jesus, sag mir, nicht gläubig sind. Gesund ist das, was unser Herz hart macht. Und Gott zwingt nicht. Bei diesen Leuten hat Gott ihre nicht gezwungen. Kann er nicht. Sie hat ihr Herz gegen Gott verschlossen. Das ist unser Entscheid. Meine Frage an dich ist, hast du vielleicht ein oder zwei oder alle von diesen Themen in deinem Leben oder vielleicht hast du auch keine, wo dein Herz gegenüber Thema mit Gott verschließt? Gegenüber etwas, was Gott dir sagt und du denkst, nein, das will ich nicht, das will ich nicht akzeptieren oder ich kann nicht mit dem umgehen. Oder gegenüber Gemeinde. Heute werden wir ein Gebetsteam haben. Wir sind da. Der Gemeindeleitung ist da. Am Schluss vom Predigt, ich würde sagen, geh nicht heim mit einem von denen, geh nicht heim mit verschlossenem Herz. Weil es tut weh. Stell dir wirklich vor, wenn du eine Vene verschlossen hast, dann musst du geschwind im Spital gehen und einen Bypass machen und die Vene öffnen. Es tut weh. Ich habe es selber nie gehabt, aber meine Mami hat gehabt. Dann habe ich gesehen, wie bei ihr hat weh da. Tatsächlich macht sogar mit unserem Körper etwas und Gott will uns von dem freisetzen. Dass wir nicht mit Hartnäckigkeit und das ist mein Weg. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben angefangen, ihren Weg zu gehen, in der gleichen Vers. Kann man eigentlich zurück bitte? Danke vielmals. Sie haben den Weg, sondern den Weg von der Menge verleumdet sind. Damals haben Christen, sind nicht alle Christen anerkannt gewesen als Christen. Haben damals Christen nicht Christen genannt, sondern gewisse Orte haben Christen die Menschen von den Weg genannt. Die Menschen, die den Weg gehen. Weg von Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und die Leben. Und die Menschen, die Jesus nachgefolgt haben, haben den Weg geheissen. Und so die Juden, die haben gefunden, nein, wir wollen es nicht akzeptieren und wir glauben nicht, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben, haben angefangen lügen, haben angefangen übel reden über die Gläubigen, über die Christen, haben angefangen schlecht reden. Auf Griechisch das Wort heisst lügeo, lügen. So lustig, dass die Worte so ähnlich sind. Auch mit Deutsch. Was hat geheißen? Hey, hast du den Christ gesehen? Ich habe ihn letzte Nacht gesehen, er war voll besoffen. Hast du diese Frau gesehen? Sie ist Christ, sie war bei der Fest dabei gewesen. Die Fest von Artemis und Diana und Feiern. Wir wussten, was da alles umgeht. Hey, die Christen, der hat voll gelogen. Der, der in der Firma arbeitet, in der Laden, hat angefangen, lügen, anfangen überreden, anfangen schlecht reden, anfangen negativ über Christen reden. Was macht der Paulus in Kapitel 9? Er trennte er sich. Kann man noch zwei vorwärts gehen? Noch der letzte, nächste. Einer vorher. Danke. Trennte er sich von ihr. Er geht nicht mehr diskutieren, er geht sich und seine Leute nicht rechtfertigen, er geht nicht erklären, nein, das stimmt nicht, sondern was macht er? Er trennt sich von ihnen, er nimmt die Jungen, die 12, die mit ihm gekommen sind, die Griechen, die mit ihm gekommen sind, und er geht zum der Halle von Tyrannus, zum Stuhl von Tyrannus. Gogore, der Schule, einige Gewissen hat er Tyrannus geheißen. Die Halle heisst Echo. Der Ort, wo Echo hat geheißen, wo deine Stimme wird gehört. Und das Name Tyrannus heisst ein strenger Herrscher. Er war ein Lehrer in der Schule. Wer von euch ist ein Lehrer da? Also einige kenne ich und sie ist streng. Sie sitzt ganz dahinter. Sie hat mir Deutsch beigebracht und ich bin dann nur mehr. Nein, es ist mega gut, aber streng. Also er hat strenge Herrscher geheißen. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass seine Eltern haben ihn strenge Herrscher genannt. Als er in der Welt gekommen ist, oh, du herzige strenge Herrscher, du. Nein, ich glaube, der Name Tyrannus haben sie in der Schule ihm gegeben. Wir haben gemerkt, hey, er ist streng. Und dann gesagt, hey, der Tyrannus kommt, der strenge Herrscher kommt in der Schule. Damals war es auch streng. Und der Paulus, er geht zu dem Tyrannus und sagt, hey Tyrannus, willst du ein bisschen Geld machen, willst du ein bisschen Kohle machen? Und Tyrannus sagt, ja sicher, wieso nicht? Immer. Gut, ich will deine Halle mieten. Okay, aber ich gebe Lehre, Lektion in der Schule. Ja, in der Zeit, wo keine Lektionen gibt. Ich komme, ich miete, ich zahle dich. Paulus hat in dieser Zeit voll geschafft. Er ist ein Zeltmacher gesehen. Das heisst, am Morgen hat er aufgestanden, hat er Zelt gemacht, hat er verkauft, hat er geschafft und dann ist er in die Halle vom Tyrannus gegangen. Weil damals haben sie es so geschafft. Am Morgen früh sind sie aufgestanden, sind gehen studieren oder gehen arbeiten. Bis um 11 Uhr. Bis die Sonne heiß ist. Und dann gegen 11 Uhr haben sie Pause gemacht. Bis fast 3 oder 4 am Nachmittag. Wenn die Sonne runtergeht, haben sie ihre Pausezeit gehabt. Ist das nicht schön? Und dann ab 4 Uhr haben sie wieder angefangen lernen, studieren, arbeiten, was auch immer. In dieser Zwischenzeit, in dieser 5 Stunden, von 11 bis 4, hat der Paulus gesagt, komm, ich miete es. Ich zahle dir. Ich nehme es. Das wissen wir von der Geschichte her. Er hat am Morgen geschafft, er hat am Abend geschafft. Er hat einen strengen Tag gehabt. Er hat Zelte gemacht, hat Zelte verkauft. Und dann ist er von 11 Uhr bis 4 Uhr in Tyrannus gedacht, niemand kommt. In dieser Zeit lernen. Das ist unsere Schlaf-Pausezeit. Ich liebe diese Kultur. Und der Paulus hat angefangen zu predigen. 5 Stunden jeden Tag. Kann man nächstes Bild haben? Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das hat eigentlich ausgesehen. Genau. Das ist die Halle von Tyrannus. Ich weiss, Barbara und Christoph waren mal dort. Ephesus sind die nie. Wieso? Ich denke, sind die gewesen? Ich glaube, ich habe euch gesagt, ihr müsst gehen. Okay. Wir haben darüber geredet. Okay. Wenn ihr nie in Ephesus mal gewesen seid, es ist wert, mal zu schauen. Nach dieser Predigtserie könnt ihr schauen, könnt ihr euch vorstellen, wie das ist. Riesige Gebäude, riesige. Also in diesem Bild seht ihr nicht riesig ist, aber es ist riesige Gebäude, sehr detailliert. Und er geht ihnen jeden Tag von 11 bis 4. Was macht er? Führt Dialog, führt Gespräch von allen, die es hören wollten. Nächster Slide. Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er er geht in dem und er führt. Oh ja, genau das. Das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Ich sehe das Problem da. Das heißt, okay, 2 Jahre. Wir wissen von Geschichte her, der Paulus war zwischen 2 und 3 Jahren in Ephesus gewesen. Nur in Ephesus. Er ist nicht nach Asien gereist. Er ist nicht nach anderen Ländern gegangen. Er ist nur in dem Ort, in der Halle vom Tyrannus gesehen. Nur dort. 5 Stunden jeden Tag. Ich kann mir vorstellen, 7 Tage in der Woche ist er in dem Ort gesehen. 7 Tage in der Woche hat er in dem Ort geredet, hat er predigt, hat er über Jesus geredet, sein Reich hat er proklamiert. Ich würde so gerne seine Notizen haben. Das ist ein, er hat gelernt, das ist ein ETH-Niveau-Studium. Oder noch höher. Ein Universitätsabschluss, hast du sicher von dieser Zeit gehabt. 2 Jahre lang. Aber was ist denn passiert? Er sagt, alle Provinz Asia haben gehört von Jesus. Menschen haben sich bekehrt. Von der Geschichte, wir wissen, in dieser Provinz, in dieser Zeit, hat es etwa 20 Kirchen gegeben und über 2 Millionen Christen. Wie kann das sein? Menschen sind nach Ephesus gekommen. Ephesus war ein touristischer Bereich, ein göttlicher Bereich von Gebet. Menschen von überall, Asien, sind nach Ephesus gekommen. Und während dem Besuch in Ephesus haben Paulus gehört, wo in der Mitte der Stadt, in der Halle von Tyrannus, steht und lehrt über das Reich Gottes, über den Jesus, der auf die Erde gekommen ist, der von uns gestorben ist, der auferstanden ist. Und die haben Wunder von ihm erlebt. Zeichen und Wunder. Und dann eine geht zurück nach Tyra und erzählt überall, in seinem Staat, hey, in Ephesus habe ich jemanden gesehen, jemanden getroffen, der hat über den Jesus geredet. Und da ist der Jesus. Und einer ist nach Kolosse gegangen und hat im Kolosse angefangen, über Jesus zu predigen. Und Leute im Kolosse haben ihr Leben Jesus gegeben. Wir haben Chile in der Kolosse. Aber wir wissen nicht, wie hat die Chile stattgefunden. So. Und der andere ist nach Thessaloniki gegangen und einer ist nach Philadelphia und Elam und Hilapolis und all die Länder in dem Gebiet haben über Jesus gehört. Weil eine Frau, ein Mann war so überzeugt, so leidenschaftlich hat Jesus in ihrem Leben, in seinem Leben angenommen, dass er nichts von dem nicht wieder erzählen konnte. Und so hat Asia von dem Provinz Asia von Jesus gehört. Ist das nicht wunderbar? Wie geht es dir in diesem Thema? Wenn ich das lese, wünsche ich mir fest, dass Gott dasselbe macht in Kreuzpunkt. Dass wir uns jeden Sonntag hier in der Kirche treffen und Menschen in Europa, Menschen in Asien, Menschen in Amerika, Menschen in Afrika, werden dir Leben Jesus geben. Ist das möglich? Ist das realistisch? Was glauben wir? Und was sagt uns unser Herz? Wir werden jetzt in die Zeit vom Lobpreis einsteigen. Wenn ein von diesen Themen in deinem Leben ist, vielleicht gegen dich selber, gegen jemand anderes oder gegen Gemeinde, ich glaube, Gott will uns heute von dem freisetzen, weil das baut eine Mauer zwischen uns und Gott. Und Gott kann den Mauer nicht brechen. Er zwingt uns nicht, sondern er kommt und er knopft auf das Herz. Und wer öffnet, er kommt rein. Und er wird Gemeinschaft mit einer Person geniessen. Er knopft. Und er sagt, lass mich rein und ich will dich befreien. Ich werde dich wegnehmen während dem Lobpreis. Wir sind da, für dich zu beten. Nimm Gebet zum Anspruch. Und bring die Themen persönlich vor Gott jetzt in der Lobpreiszeit. Das, was auf dein Herz ist, das, was Gott jetzt in dieser Zeit mit dir geredet hat, bring das persönlich vor Gott. Und lehnst ab bei ihm. Bitte um Freiheit, lass uns auch zusammen beten. Und lass los. Jesus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist. Und danke, Vater, dass du der gleiche Gott bist, gestern, heute und bis Ewigkeit. Du bist der allmächtige Gott. Wir kennen das. Also gute Gedanken, gesunde Gedanken, fröhliche Gedanken über uns, über unsere Zukunft, über unser Leben hast. Und Jesus, ich bitte, dass du unser Herz in deine Hände nimmst. Wenn Sache ist, die von nichts von dir ist, wo unser Herz verschließt und hart macht, bitte ich um Freiheit. Wir wollen das ganz bewusst dir geben. Wir wollen es ganz bewusst sagen, hey, da ist eine Sünde, da ist Enttäuschung, da sind Verletzungen, das ist einfach Mangel an Verstand, intellektuelle Fragen. Da sind Verletzungen, die Heilung brauchen. Danke, dass du mächtig bist, dass du bereit bist, uns freisetzen. Von das, was nicht für dich ist. Im Namen Jesus bitte ich, dass du jetzt gerade in unsere Herzen wirkst. Amen.